Die Presse.
5, 4, 3, 2, 1, mir nach!
Anfang der Woche war es dann soweit. Die türkis-rot-pinke Regierung wurde angelobt.
Lange hat der Prozess gewährt, das ist sicher. Ob es nun gut wird, ist noch nicht entschieden, aber wir sind positiv eingestellt und optimistisch.
Für manche der neuen Regierungsmitglieder steht bald schon die nächste Angelobung bevor. Denn erst nach einer Änderung des Ministeriengesetzes werden Aufgaben und Ressorts so verteilt werden können, wie es sich ÖVP, SPÖ und NEOS ausgemacht haben. Nach der Angelobung ist also vor der Angelobung.
Immer wenn Sie mich hier vor der Tapetentür in der Hofburg stehen sehen, ist klar, eine Angelobung steht vor der Tür.
Und just diese Tapetentür gehört so sehr zu Österreichs innenpolitischem Inventar, dass Ihnen die Stimmenimitatoren von Maschek in ihren Sketches ein geräuschvolles Denkmal gesetzt haben.
Ein Albtraum. Ist doch die Realität. Grüße.
Herr Bundespräsident.
Die berühmte Tapetentür in der Hofburg führt heute bekanntermaßen in das Arbeitszimmer des Bundespräsidenten. Dass ausgerechnet sie zur liebgewonnenen Requisite auf Österreichs innenpolitischer Schaubühne geworden ist, hat aber nicht nur mit den vielen Angelobungen zu tun. Weil die Schnalle der Tapetentür Politikerinnen und Politikern nicht bis zum Bauch, sondern oft bis zum Gesicht reicht, hat schon so mancher Parteichef beim Versuch, würdevoll durch diese Tür zu schreiten, eher ausgeschaut wie ein Schulbub, der zum Direktor zitiert wird. Über die rätselhaft dimensionierte Tapetentür habe ich mit meiner Kollegin Heide Rampetzreiter aus dem Feuilleton der Presse gesprochen. Hallo Heide.
Hallo.
Heide, schon bald könnten wieder Angelobungen ins Haus stehen. Bei all dem im Hintergrund sozusagen ein Statist der österreichischen Innenpolitik, die Tapetentür. Was für eine Beziehung hast denn du zu dieser Tür?
Also ich habe keine physische Beziehung zu der Tür. Ich war noch nie in den Räumlichkeiten in dem Maria-Theresien-Zimmer. Ich war schon in der Hofburg, aber eben nicht dort. Die kenne ich auch nur aus dem Fernsehen oder eben von Fotos. Und ja, in den letzten Wochen hat ja Van der Bellen ziemlich viele Gespräche geführt mit den Parteichefs. Und da ist mir aufgefallen, immer wieder die Türschnalle, also die Klinke, die ist so wahnsinnig hoch. Die greifen alle rauf, selbst die größeren Politiker. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so?
Du hast diese Frage dann auch in einem Text gestellt.
Zuallererst habe ich es einem Kollegen gestellt. Also der Günther Haller, das ist unser Haus- und Hofhistoriker, der macht da die Doppelseite in der Presse am Sonntag immer mit historischen Themen. Und dem schreibe ich manchmal weirde E-Mails mit so historischen Fragen. Und meistens kann er die ganz gut beantworten. Und diesmal war es so, er weiß es selber nicht so genau. Er hat ein paar Ideen, er hat ein paar Theorien. Und das war mir zu wenig und ich hatte ein bisschen Zeit. Es war ein Freitag und habe dann angefangen, Expertinnen und Experten zu fragen. Ich habe dann E-Mails ausgeschickt an unter anderem das Bundesdenkmalamt. Die haben mir gedacht, die müssen sowas doch wissen. Natürlich an das Büro des Bundespräsidenten selbst, weil die sind ja vor Ort. Ja.
Machen die Tür jeden Tag auf und zu.
Ja, ja. Und an Schloss Schönbrunn, weil ich denke mir, die haben auch Erfahrungen mit Tapetentüren und diversen Expertinnen und Experten, die sich mit der Habsburger Zeit beschäftigt haben. Ich habe dann auch ein paar Antworten bekommen, aber die waren anfangs ein bisschen vage. Das war noch so theoretisch. Was könnte es sein? Ein paar Überlegungen. Deswegen gibt es auch zwei Artikel zu dem Thema von mir.
Heide, du hast uns schon die Bilder in den Kopf gerufen. Wir kennen das alles aus dem Fernsehen, wo eben die Tür aufgeht und sich irgendwie ein Politikergesicht dahinter hervorschiebt. Beschreib uns einmal diese Tür für alle, die sie jetzt vielleicht nicht ganz genau im Kopf haben. Wie schaut die genau aus?
Also die Tür, beziehungsweise die zwei Türen, die beiden Tapetentüren, sind ein bisschen breiter als eine normale Tür. Man kann sie in quasi drei Drittel teilen. Das untere Drittel ist weiß, holzvertiefelt mit goldenen Verzierungen wie der restliche Raum rundherum. Und oben ist sie mit Damast bespannt, roten Damast mit Ananasmuster. Das ist nicht original. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg so gestaltet worden. Früher war eine andere Tapezierung. Und eben nach zwei Dritteln, ziemlich genau zwei Dritteln, ist eben dieser Messinggriff, zu dem man nach oben greifen muss, um die Tür zu öffnen.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man da einfach das Äußere mal geändert, weil es schon an der Zeit war.
Ich nehme an, die Bespannung war wahrscheinlich schon in die Jahre gekommen und der Mast war damals wahrscheinlich schwer zu kriegen. Und die originale Bespannung, die führt uns dann quasi zur Lösung. Deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Die war aber irre aufwendig. Die kann man nicht einfach in irgendeinem Stoffgeschäft kaufen, so gut sortiert es auch sein mag.
Dein Text, den du dann geschrieben hast, der ist ja auf reges Interesse gestoßen. Also du dürftest da einen Nerv getroffen haben. Diese Frage haben sich offensichtlich schon einige gestellt, denn du hast tatsächlich auch viele Zuschriften von LeserInnen bekommen mit Theorien zu diesen Türen.
Genau, es gab einige Postings drunter. Ich habe auch persönliche Leserbriefe bekommen von Leserinnen und Lesern. Und das zeigt halt auch, welches Gewicht diese Tür hat, finde ich. Man nennt sie nicht umsonst die wichtigste Tapetentür des Landes. Das ist sie auf jeden Fall. Man kennt sie, vermutlich hat sie schon jeder mal gesehen in der einen oder anderen Form. Und sie ist auf jeden Fall was sehr Österreichisches. Das ist ja die Tür, hinter der der Bundespräsident arbeitet. Man kann natürlich jetzt ein bisschen was Psychologisches auch reininterpretieren. Vielleicht passt das auch zum österreichischen Wesen, diese Anpassungsfähigkeit wie die Tapetentür. So können sich Österreicherinnen und Österreicher auch anpassen. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
Bevor wir das Rätsel auflösen, bleiben wir mal vielleicht ein bisschen beim historischen Kontext. Also wir wissen eben, heute befindet sich hinter dieser Tür das Arbeitszimmer des Bundespräsidenten. Aber was sind das eigentlich für Räumlichkeiten? Was war da früher los?
Genau, um eben dem auf die Spur zu kommen, wieso die Schnalle jetzt dort ist, wo sie ist, muss man sich halt anschauen, was war früher in diesen Räumlichkeiten. Ja, gebaut worden ist dieser Trakt unter Leopold dem I., Kaiser Leopold, deswegen heißt er auch Leopoldinischer Trakt. Und das waren Schlafräumlichkeiten, Privatgemächer von Kaiserin Maria Theresia und Ehemann Franz Stephan von Lothringen. Ja, die hatten eben in dem vorderen Zimmer, das man jetzt kennt, wo auch der Tisch drinnen steht, auf dem der Staatsvertrag unterschrieben worden ist. Der ist übrigens im Schloss Belvedere unterschrieben worden, nicht in der Hofburg.
Aber der Tisch ist
übersiedelt worden. Und dort unterschreibt auch der Bundespräsident jetzt wichtige Dokumente. Das ist eben dieses sogenannte Maria-Theresien-Zimmer. Da hängen zwei Gemälde von Maria Theresia eines, von ihrem Ehemann eines. Und früher war das Schlafzimmer. Da stand ein riesiges Prunkbett. Das war damals eine neue Mode aus Frankreich. Diese riesigen Betten mit Baldachin. Und hinter der Tapetentür ist heute eben das Büro vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Präsidenten natürlich vor ihm und nach ihm. Und dort war erst so eine Bildergalerie mit 63 Gemälden, habe ich mir sagen lassen. Und später hat dann Maria Theresias Sohn Josef II. Dort sein Schlafzimmer eingerichtet. Und er ist auch dort gestorben.
Was ist denn jetzt dann der konkrete Grund, warum diese Schnalle so unpraktisch eigentlich auch positioniert ist?
Also es gibt keine Aufzeichnungen über die Positionierung der Türschnalle. Es gibt mehrere Tapetentüren übrigens in der gesamten Hofburg und die haben alle die Türschnalle weiter unten. Aber es dürften, da sind sich die Expertinnen und Experten einig, es dürften ästhetische Gründe gewesen sein. Im Barock und Rokoko, die Architekten fanden Proportionen so unfassbar wichtig, ich meine, und hatten wahrscheinlich aus unserer Zeit anderes Verständnis von Schönheit und von was ideal ist. Und deswegen dürfte die Türschnalle dort angebracht worden sein, wo sie ist. Und das hängt auch mit der Bespannung zusammen, vermutlich. Wie gesagt, es gibt keine Aufzeichnungen, man kann da nur Vermutungen aufstellen oder Theorien, die halt hoffentlich zutreffen, wenn sich die alle einig sind, die Expertinnen und Experten, gehe davon aus, dass es ziemlich hinkommt.
Was war da mit dieser originalen Bespannung?
Also die frühere Bespannung, die war irrsinnig prunkvoll. Man muss sich vorstellen, die linke Tapetentür, hinter der das Büro des Bundespräsidenten ist, die ist relativ nah im Eck. Ja? Und die Bespannung dahinter war mit Gold bestickt und es gab an den Rändern sehr aufwendige Muster und es waren auch Pilaster, das waren so Säulenimitationen reingestickt. Und da mag sein, dass dieser Messinggriff eben dort am besten gepasst hat, wo er hingepasst hat.
Aber man hat eigentlich auch keine optische Dokumentation von dieser Bespannung?
Doch, es gibt ein Foto. Es gibt ein Foto von 1885, es ist natürlich schwarz-weiß. Und dort sieht man die Bespannung. Das Bett übrigens, das gibt's noch und es steht heute in Schloss Schönbrunn, das kann man besichtigen.
Also ästhetische Gründe, sagst du. Im Laufe deiner Recherche bist du aber auch über kuriosere Vorschläge gestolpert, was denn da dahinter stecken könnte.
Genau, eine Hypothese, die mir mit Abstand am öftesten von unseren Leserinnen und Lesern vorgeschlagen worden ist, als mögliche Lösung wäre, dass die Türschnalle so hoch oben ist, damit kleine Menschen nicht rankommen. Gemeint, ich glaube, es waren Kinder damit gemeint, weil Maria Theresia hat ja 16 Kinder, dass die Tür nicht öffnen können. Aber da spricht einiges dagegen. Erstens war das damals ja nicht so wie heute, wo wenn die Kinder in der Nacht Angst kriegen, dann rennen sie ins Schlafzimmer oder spazieren halt irgendwie im Haus oder in der Wohnung rum, wie sie wollen. Die hatten ja Personal und sie hatten auch eigene Räumlichkeiten im Stock drüber. Sie hatten eigene Kinderapartments. Und die Tapetentüren waren ja nicht gedacht für Herrschaften. Und auch die Kinder haben zu Herrschaften gezählt natürlich, die Kinder der Herrscherin. Ist irgendwie logisch. Die wären da gar nicht durchgegangen. Das war für Lakaien, für Diener gedacht.
Rührt auch daher, dass die Tür sowieso eigentlich unsichtbar sein sollte. Also, es gibt ja noch andere Türen ins Zimmer, die ausschauen wie reguläre Türen.
Davon gehe ich aus. Es gibt auch zwei Flügeltüren und durch die sind die Herrschaften gekommen. Ja, eine andere These war, dass wenn Staatsoberhäupter oder andere Herrschaften Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen besucht haben, dass die sich nicht bücken hätten müssen, um die Tür zu öffnen.
Aber das war ja das Schlafzimmer. Hat man den Besuch im Schlafzimmer empfangen?
In der damaligen Zeit war es durchaus üblich, dass Monarchen Besuch, auch hohen Besuch im Schlafzimmer empfingen. Maria Theresia hat das nicht so praktiziert.
Heute, nachdem das Rätsel um die Türschnalle jetzt ein bisschen gelöster ist, ist eigentlich alles gesagt.
Nein, was ich mir gedacht habe, ich würde das wahnsinnig gern ausprobieren, falls mir der Herr Bundespräsident mal einlädt, ob man die Tür eigentlich mit dem Kinn aufmachen kann. Weil ich stelle mir vor, als Dienerin mit einem vollen Tablett mit Frühstückssachen, ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man das nicht abstellen muss und mit dem Kinn die Tür öffnen kann. Also im Laufe der Recherchen haben sich durchaus neue Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, was ist eigentlich hinter der anderen Tapetentür?
Das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Vielen Dank, liebe Heide.
Gerne.
Ja, spätestens dann, wenn wieder Parteichefs zur Konsultation in der Hofburg ein- und ausgehen, wird die Tapetentür wie immer für ein Schmunzeln sorgen. Bis dahin vergehen hoffentlich noch einige arbeitsintensive Politjahre. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.